Am 25. April 2018 fand im Europäischen Informationszentrum Thüringen eine Lesung mit Katharina Strobel zu ihrem neuen Buch Familie auf Europäisch, Liebe und Alltag zwischen den Kulturen statt. Diese Lesung haben wir für euch aufgezeichnet und ihr könnt sie jetzt bei Radio Frei hören.
Ja, also herzlich willkommen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie es heute Abend oder heute Nachmittag geschafft haben, herzukommen und sich für dieses Thema interessieren. Das freut mich wirklich sehr. Ich würde mich auch gerne bei Frau Niersberger noch bedanken für ihr Interesse und für die Einladung hierher nach Thüringen. Das ist eine tolle Sache für mich. Ich war noch nie in Erfurt und bin froh, hier zu sein und dieses Thema unter die Leute zu bringen, egal wie wenig es sind. Also es ist, denke ich auch, dass es manchmal in einer kleineren Runde vielleicht dann noch interessantere Fragen gibt oder man gemeinsam diskutieren kann. Also herzlichen Dank für die Einladung auch an die Landeszentrale für politische Bildung und es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich freue mich auf die Lesung heute Abend und morgen dann noch in Jena. Ich werde ungefähr eine Stunde, dachte ich, reden und lesen. Ich werde ein bisschen zum Hintergrund meines Buches erzählen, warum ich es geschrieben habe und wie das Buch aufgebaut ist und welche Protagonisten es hier drin vorkommen. Dann wollte ich einige Familiengeschichten vorlesen und auch einige sogenannte Europakinder. Also es sind unterschiedliche Komponenten in diesem Buch enthalten und da wollte ich Ihnen hier und da einige Einblicke geben. Zunächst einmal zu der Entstehungsgeschichte. Also es wurde ja schon gesagt, ich bin eigentlich Journalistin und habe auch 4 Jahre lang in Sachsen-Anhalt und Brandenburg gearbeitet und für eine Regionalzeitung geschrieben. Bin danach dann, das war Mitte, Ende der 90er Jahre und da war immer die Rede von EU-Töpfen, EU-Subventionen und spielte eine große Rolle da in dem ländlichen Raum. Und mir war immer nicht so ganz klar, was diese EU-Töpfe eigentlich sind und wer die EU ist und wie die Entscheidungen gefällt werden. Und daraufhin habe ich mich entschieden, europäischen Journalismus zu studieren, um dieser Frage näher zu kommen. Auch mit dem Ziel, dann in Brüssel mal zu arbeiten und über die europäischen Institutionen zu schreiben. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe insgesamt fast 10 Jahre, fast 11 Jahre in Brüssel gelebt und Geschichten geschrieben, Hintergründiges geschrieben und mit zunehmender Zeit, muss ich sagen, wurde ich zunehmend frustriert über die Tatsache, dass es schwer gefallen ist, Themen unterzubringen, europäische Themen an die Medien zu verkaufen, auch positive Themen und da dachte ich, es ist wirklich sehr, sehr schade und man muss einfach was dominierte zu der Zeit und ja auch immer noch in der EU-Berichterstattung sind die Berichterstattungen über Krisen und noch mehr Krisen und noch mehr Krisen und da wollte ich was Positives entgegensetzen und für mich, ja, was lag näher als über Europafilme hinzuschreiben, weil ich selber eine Europafamilie habe. Mein Partner kommt aus Großbritannien, ist ein Londoner, den ich während meines Studiums in Schottland 1995 kennengelernt habe. Und wir sind gemeinsam auch nach Brüssel gegangen und haben da 2 Kinder bekommen, die sich als Deutsch-Schotten mit belgischen Wurzeln sehen, je nachdem, wer sie fragt. Wo sie herkommen, lassen sich immer irgendwelche anderen Geschichten einfallen zu ihrer Identität. Also die Idee war halt, was Positives zu berichten und auch Geschichten zu erzählen, die mit denen sich jeder Europäer identifizieren kann. Also Familiengeschichten sind Geschichten, mit denen jeder was verbinden kann und wo jeder Anknüpfungspunkte findet. Und ich habe in wirklich vielen Orten schon gelebt und überall sind mir diese Familien auch begegnet. Also Familien, wo es unterschiedliche Partner aus unterschiedlichen Ländern gibt. Und das fand ich eine wahnsinnig spannende Tatsache und konnte an meiner eigenen Biografie auch feststellen, also als ich zum Beispiel zur Schule ging, da war es sehr, sehr ungewöhnlich. Also es gab eigentlich so gut wie gar keine Europafamilien. In meiner Klasse gab es ein Mädchen, deren Mutter Schwedin war. Und das war was ganz, ganz Besonderes zu der Zeit. Und ja, und meine Generation, denke ich, also die so zwischen den Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre plus minus geboren wurden, für die wurde das immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit, dass man über die Grenzen trat. Also gut, in der DDR war das natürlich anders, aber jedenfalls in Westdeutschland wurde es zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit, dass man Schengen fiel, also die Schengener Grenzen fielen in den 80er Jahren und man reiste selbstverständlich und dieses Selbstverständnis, was ich sozusagen mit dem Aufwachsen dann mitbekommen habe, das scheint mir gerade verloren zu gehen und auch deshalb wollte ich dieses Buch schreiben, um einfach zu sagen, es entgleitet uns gerade was. Wir müssen an dem, was wir geschaffen haben, festhalten und darauf verweisen, dass es eine gute Sache ist und auch vielleicht ein bisschen mehr dafür tun, dass wir es beibehalten können. Also was ich jetzt in Großbritannien erlebe, ist sehr grenzwertig und schockierend. Und wenn man sich das bei klarem Bewusstsein überlegt, was da passiert, dass da ein Land sich entscheidet, diese ganze Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte rückgängig zu machen, da kann man wirklich nur heulen. Und jedes Mal, wenn ich ein- und ausreise, dann denke ich ein Jahr noch und wer weiß, vielleicht brauche ich dann ein Visum. Vielleicht sind meine Kinder mit ihrem britischen Pass und ihrem britischen Vater, die dürfen schon mal vorgehen und ich muss in irgendeine andere Reihe mich einreihen und da eventuell lange Zeit warten, bis ich durchgelassen werde. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Katastrophe und eine wahnsinnig traurige Angelegenheit und wer weiß, wenn wir diese Entwicklung nicht aufhalten. Ich weiß nicht, wie ein Referendum in Deutschland ausgehen würde zur EU. Ich würde da jetzt nicht meine Hand ins Feuer für legen. Und von daher denke ich, ist es wirklich wichtig, dass man immer wieder auf diese positiven Errungenschaften der Europäischen Union verweist und solche Geschichten erzählen, wie diese, die in diesem Buch erzählt werden, die positiv sind und die Europa als eine Selbstverständlichkeit wahrnehmen, die man aber pflegen muss, um die man sich kümmern muss, die nicht einfach so daherkommt und selbstverständlich da ist. Also es muss gehegt und gepflegt werden. Ich werde jetzt einfach mal aus der Einleitung was vorlesen. Da geht es ein bisschen mehr um den Kontext, den ich auch eben schon angesprochen habe teilweise, aber dann vielleicht nochmal etwas konkreter. 60 Jahre nach der Unterzeichnung der Verträge von Rom steckt die Europäische Union in ihrer bislang tiefsten Krise. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte möchte ein langjähriges Mitglied austreten. Werden weitere Länder dem Beispiel Großbritanniens folgen? Betrachtet man die wachsende Anzahl von Europäern, die von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen und in anderen Ländern leben, arbeiten und Familien gründen, ergibt sich ein anderes Bild als das des krisengeschüttelten Kontinents an seinem Tiefpunkt. Die EU hat Millionen von Europäern den Weg zu einem friedlichen Miteinander unter einem gemeinsamen Dach geebnet. Warum wird davon so wenig erzählt? In diesem Buch werden europäische Lebenswelten geschildert, die zeigen, dass die Geschichte der EU auch eine Erfolgsgeschichte ist. Die Europäische Union hat möglich gemacht, wovon meine Großeltern nicht zu träumen gewagt hätten. Für meine Kinder und alle Nachfahren auf diesem Kontinent wünsche ich mir, dass wir uns auf diesen Volk besinnen und auf ihm aufbauen. Ja, und das finde ich halt auch das Spannende an meiner Generation. Meine Großeltern waren tatsächlich im Krieg dabei. Meine Eltern sind im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Und in meiner Generation gibt es halt diese Selbstverständlichkeit, das Wort benutze ich jetzt glaube ich schon zum 30. Mal, und meine Kinder, für die ist es was ganz Normales, dass sie mehrere Staatsangehörigkeiten haben und unterschiedliche Sprachen sprechen und verschiedene Orte auch haben, an denen sie sich heimisch fühlen. Das ist kein Paradox, kein Widerspruch, es ist einfach so und das ist, finde ich, wunderbar und eine unglaubliche Errungenschaft. Und wenn meine Großeltern das wenn man ihnen gesagt hätte, deine Enkel werden mal Briten sein, die hätten das niemals für möglich gehalten. Aber es ist so gekommen und es ist eine wunderschöne Sache, die, wie gesagt, an die wir uns erinnern sollten und auf die wir uns immer besinnen sollten auch. Wenn meine Kinder in ihrer Schule in Belgien, an der über 70 Nationen vertreten sind, den Internationalen Tag feiern und in den Trachten ihres Heimatlandes erscheinen sollen, Dann haben Sie die Wahl zwischen Schottenrock und Matrosenhemd. Sie könnten sich auch in den Farben der belgischen Flagge kleiden oder in weiß-rot wie das englische St. Georgskreuz. Die Frage, wo kommt ihr her, können Sie nicht mit einem Land beantworten, aber ein Wort ginge schon. Europa. Sie sind ein bisschen deutsch, ein bisschen britisch und fühlen sich auch den Belgiern nahe, weil sie in Belgien leben. Wie mein Nachwuchs entstammen immer mehr Kinder auf unserem Kontinent Europafamilien, deren Mütter und Väter aus unterschiedlichen Ländern kommen und wachsen oft, aber nicht immer, multikulturell und mehrsprachig auf. EU-weit sind es Millionen. Und dazu muss ich auch sagen, ich habe jetzt, um den Kontext des Buches nicht zu sprengen oder den Rahmen, habe ich mich tatsächlich in diesem Buch auf Familien beschränkt, die aus den EU-Ländern kommen. Aber ich würde den Begriff nicht darauf begrenzen wollen. Für mich ist eine Europafamilie, das kann auch eine Familie sein, die aus Ländern außerhalb der Europäischen Union kommt, die aber sich mit den europäischen Werten identifiziert und europäische Sprachen spricht. Und, also Europafamilie ist für mich eine Familie, die, wie gesagt, sich mit diesen Werten identifiziert, die Werte lebt und verschiedene Sprachen spricht und eine Offenheit mitbringt für den europäischen Lebensstil. Mit diesem Buch möchte ich auf Europafamilien und ihre speziellen Lebenswelten aufmerksam machen, denn der Brexit und nationalistische Strömungen in vielen EU-Ländern, auch in Deutschland, stellen in Frage, was in ihnen längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Europäisches, interkulturelles Miteinander unter einem gemeinsamen Dach. EU-Skeptiker bezweifeln, dass die EU-Staaten sich in den entscheidenden Fragen einigen können und EU-Gegner erklären die europäische Idee gar für tot. Viele Menschen glauben, dass die EU-Staaten allein besser aufgestellt sind als im Verbund. Aber sind sie das wirklich? Mir ist es ein Anliegen, bei aller berechtigter Kritik an der EU auf ihre positiven Errungenschaften zu verweisen. Die EU hat unser europäisches Bewusstsein geschärft und uns zu einer Großfamilie werden lassen. Viele Menschen empfinden es so. Die EU hat möglich gemacht, dass wir innerhalb unseres Staatenbundes in jedem Land leben und arbeiten können. Viele unserer Privilegien, wie das Recht auf Freizügigkeit, sind für uns zur Normalität geworden. Der Brexit macht deutlich, wie schnell es damit vorbei sein kann. Wollen wir das? Dieses Buch versteht sich auch als ein Appell. Was die europäischen Länder in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam erreicht haben, sollten sie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Zu groß sind die Errungenschaften und zu klein die Länder, um im globalen Kontext auf sich selbst gestellt zu sein. Wir fangen gerade erst an, den grenzenlosen Raum der Möglichkeiten, der unser Staatenbund ist, für uns zu entdecken. Ich wünsche mir, dass die Entscheidungsträger der 28 EU-Staaten sich ein Beispiel an den Europafamilien nehmen. Erst dann, wenn die Chefs unserer Länder sich auf Augenhöhe begegnen und das Gemeinwohl der gesamten Großfamilie im Blick haben, können sie eine Politik betreiben, mit der die Europäer sich identifizieren. Gerade zeigt sich in der Art und Weise, wie die Verhandlungspartner in den britischen Austrittsgesprächen miteinander umgehen, nämlich kühl, kalkulierend und ja, leider auch feindselig, das genaue Gegenteil. Nie zuvor in der Geschichte unseres Kontinents haben so viele Europäer unterschiedliche Nationalitäten zueinander gefunden und grenzübergreifend Familien gegründet. Der Trend ist paradox. Während die Medien EU-Krisen in den Fokus ihrer Europaberichterstattung rücken, wachsen Europafamilien, von der Öffentlichkeit wenig beachtet, zu einer immer größeren Gesellschaftsgruppe innerhalb der EU heran. Mit Familienporträts aus Nord-, Süd-, West- und Osteuropa will dieses Buch auf die gesamteuropäischen Ausmaße hinweisen und zeigen, dass die europäische Alltagsrealität eine andere ist, als in vielen Medien dargestellt. Aber wie lange noch? Ist die Europafamilie gerade erst zum Blühen gekommen? Schon wieder ein Auslaufmodell? Die EU-Kommission spricht von 16 Millionen internationalen Paaren in der EU. Das sind jene Bürger, die mit einem Partner aus einem anderen Land liiert sind. Dabei wurden Nichtverheiratete oder frisch Verliebte noch gar nicht mitgerechnet. Und es werden immer mehr. Ausgehend von diesen Menschen entstehen europäische Lebenswelten, die sich zwischen unseren zahlreichen Kulturen verbergen. Offenheit, Toleranz und Kompromissbereitschaft werden in ihnen kultiviert. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg der EU. Ich bin für dieses Buch, hier ist eine Karte drin, ich bin durch verschiedene Länder gereist. Ich war erst in Cambridge und habe da eine deutsch-britische Familie getroffen und über sie geschrieben. Dann bin ich weitergefahren nach Dänemark, nach Tappernøe. Das ist ein kleiner Ort südlich von Kopenhagen. Da hat es einen Münsteraner hin verschlagen, der mit einer dänischen Frau eine Familie gegründet hat. Die Kinder sind inzwischen schon aus dem Haus. In Rheinbeck bei Hamburg habe ich eine deutsch-finnische Familie getroffen, die auch schon seit vielen Jahren gemeinsam in Deutschland lebt und deren Kinder mittlerweile auch aus dem Haus sind. Die zweite Tochter kann sich wohl gut vorstellen, vielleicht selber mal nach Finnland zu ziehen und da eine Familie zu gründen. Das ist aber noch nicht so ganz entschieden. Dann bin ich weitergefahren nach Berlin, wo ich eine deutsch-spanische Familie getroffen habe, und dann nach Warschau, wo ich eine deutsch-polnische Familie interviewt habe. Und dann war ich noch in Verona in Italien und in Gevelsberg im Ruhrgebiet, wo ich eine deutsch-griechische Familie getroffen habe. Und dann meine letzte Familie ist die sozusagen von vor Ort zu Hause in Brüssel. Also zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich noch in Brüssel gelebt. Ich lebe jetzt seit Januar wieder in Edinburgh. Ja, wie lange, weiß man nicht, hängt vom Brexit ab. Ich werde jetzt eine Familiengeschichte vorlesen, und zwar die aus Verona, aus Italien. Also ich lese Auszüge vor. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Perfekt gibt es nicht, und wenn, dann nur für kurze Zeit. Verona, Italien, November 2016. Ein Traum von einer Stadt. Breite, marmorne Fußwege führen durch das mittelalterliche Stadttor in die Altstadt, die im späten November bei milden Temperaturen einen extrem einladenden Eindruck macht. Die Wohnung der deutschen Juristin Katharina Lorenz, 39, ihres italienischen Ehemanns Marco Marci, 43, Ingenieur, und ihrer Kinder Luca Johannes, 6, und Emilie, 3, liegt am Ufer der Etsch jenseits des Stadtzentrums. Eine backsteinerne Fußgängerbrücke mit Wachturm aus längst vergangenen Zeiten führt über den Fluss in ein grünes Viertel mit modernen Wohnhäusern. Katharina lacht, als ich zur verabredeten Zeit den Klingelknopf über dem polierten Namensschild drücke. Wusste ich es doch, jubelt sie. Auf deutsche Pünktlichkeit ist Verlass. Von einem Fenster der Wohnung aus sieht man sanfte Hügel am Horizont und auch die alte Brücke mit dem Wachturm, der einst Teil der Stadtmauer war, die sich nur für diejenigen mit den richtigen Papieren öffnete. Dieses Bild berührt im Kontext dieser Liebesgeschichte, weil es auch hier indirekt um Grenzen und Mauern geht. Vor beinahe 30 Jahren war Katharina Staatsbürgerin der DDR und lebte hinter jener Mauer, die ein Italiener kaum überquert hätte. Andersherum wäre sie wohl nie nach Italien gekommen. Der Moment, in dem Katharina Lorenz und Marco Marci gemeinsam seine Matratze aus dem Haus seiner Mutter in Padua über die Straße in die leerstehende Wohnung seiner Schwester trugen, sagt viel über italienische und deutsche Mentalitäten und die Dynamik der Beziehung von Katharina und Marco aus. Es zeigt den italienischen Hang zum Zuhause wohnen bleiben und den deutschen Drang zum früh von zu Hause wegziehen und selbstständig werden. Deutlich werden darüber hinaus Katharinas Entschlossenheit in entscheidenden Lebensfragen und Marcos Loyalität gegenüber seinem Schatzi. Ich bin eine Ausnahme in Italien, mit 29 aus dem Haus. So früh macht das sonst keiner, sagt Marco und grinst. Seine Mutter sei fix und fertig gewesen, als ihr einziger Sohn mit der Matratze und dem deutschen Mädchen aus ihrem Haus verschwand. Dass hier unterschiedliche, aber sich ergänzende Kräfte wirken, wird schnell klar. Da sind zwei Welten aufeinander gestoßen, formuliert es Katharina mehr als 10 Jahre später. Ich mit meiner freizügigen DDR-FKK-Mentalität und er mit seinem erzkonservativen katholischen Hintergrund. Sie lacht. Wenige Jahre später ist aus dem verliebten Pärchen eine Familie mit 2 Kindern geworden. Aus dem gemeinsamen Matratzenlager mit Campingtisch in Padua eine wunderschöne Wohnung in Verona mit Blick auf die mittelalterliche Stadt. Als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Ist es das? Die Liebe zwischen der Ostfrau und dem Norditaliener? Tatsächlich gibt es gemeinsame Erfahrungen. Katharina wächst in der DDR auf, die sich ab 89 auflöst und schließlich von der Landkarte verschwindet. Marco verbringt einen Teil seiner Kindheit im von der Mafia beherrschten Sizilien, das im Rest des Landes verschrien ist. Katharinas Land bricht zusammen, als sie 12 ist. Markus' Eltern fliehen vor der Korruption in Sizilien ins norditalienische Padua, als er 11 ist. Beide haben die Orte, an denen sie ihre Kindheit verbrachten, verloren. Gemeinsam ist ihnen auch ihr Glauben. Katharina ist katholisch und fühlt sich wohl bei den papsttreuen Italienern. Das war schön, muss ich sagen, als ich herkam und es so normal war, sonntags in die Kirche zu gehen. Auch, dass ich etwas Gemeinsames mit meinem Mann hatte, was wir beide als Kinder kannten. Zu beten, zu glauben, das zu zelebrieren, sich wie ein Christ zu benehmen, das gehört bei uns dazu. Katharina ist eine, die ihren eigenen Weg geht. Sie wächst in Querfurt auf, früher eine lebendige Kreisstadt mit 10.000 Einwohnern, heute auf die Hälfte geschrumpft, viele junge Leute sind weggezogen. In der DDR lernt sie früh, was es heißt, in einem den Alltag bestimmenden politischen System zu leben, manche Dinge zu dürfen, andere nicht und immer wieder anzuecken. Wenn wir sonntags in die Kirche gingen, wurden wir regelmäßig von der Stasi aufgeschrieben. Ihre Mutter, zunächst eine systemtreue DDR-Bürgerin, wird mit zunehmendem Alter systemkritisch. Ihr Vater, katholisch, kein SED-Mitglied, ist bestrebt, seinen Weg zu gehen, ohne dabei zu sehr aufzufallen. Katharina ist erst 12, als das System kollabiert, aber alt genug, um die Ungerechtigkeiten des Staates, in den sie hineingeboren wurde, zu begreifen. Lange vor dem Zusammenbruch der DDR bekommt sie davon Wind und beginnt zu rebellieren. Meine ältere Schwester hatte ein Einsatzzeugnis, aber sie durfte nicht an die erweiterte Oberschule. Ich fand es so unfair und ich wusste, mir blüht dasselbe. Im Staatsbürgerkundeunterricht, der ihr besonders widerstrebt, organisiert sie im Alter von 11 Jahren einen Sitzstreik gegen das Fach. In der DDR gibt es keine Streiks, sagt der Lehrer. Aber Katharina bleibt auf dem Boden sitzen. Über sich einen aufgespannten Schirm, neben sich 5 weitere Mutige, ebenfalls mit aufgespannten Schirmen. Wir haben eine Ermahnung bekommen, ich stand immer kurz vor einem Verweis, ich war eine Wilde, sagt sie. Jedes Jahr steht derselbe Vermerk in ihrem Zeugnis. Katharina passt sich den Normen des sozialistischen Zusammenlebens nicht an. Dieser Satz sei ihr Urteil gewesen. Kein Abitur. Das frühe Training in Sachen Gerechtigkeit kommt ihr in Italien zugute. In manchen Behörden fühlt sie sich als Ausländerin abgestempelt und nicht als gleichwertig behandelt. Als ein Sachbearbeiter in der Veroneser Gesundheitsbehörde ihr zum x-ten Mal den permanenten Gesundheitspass verweigern will, der Italienern und EU-Bürgern gleichermaßen zusteht, schlägt sie mit der Faust auf den Tisch und verlangt nach dem Chef. »Ich bin seit 3 Jahren in Italien verheiratet«, schmettert sie ihm entgegen. Zahle noch länger an alle Kassen ein, bin noch dazu EU-Bürgerin und ihr wollt mir mein Recht auf den Gesundheitsausweis verweigern? Kurze Zeit später verlässt sie das Gebäude mit dem gewünschten Dokument. An der Universität in Halle erfährt Katharina Lorenz vom Universitätsaustauschprogramm Erasmus. Sie findet heraus, dass es für ihre Fachrichtung Programme in Siena oder Padua gibt. Wir Ossis hatten ja keine Ahnung vom südeuropäischen Ausland. Ich kannte weder die eine noch die andere Stadt, sagt sie. Zudem hat sie Bedenken, ob sie ohne jegliche Sprachkenntnisse von so einem Aufenthalt profitiert. Ihre beste Studienfreundin macht ihr Mut. Was soll's, habe ich gedacht und bin dann blauäugig rein ins Programm. Auf Empfehlung des Erasmus-Beraters geht sie nach Padua, weil dort weniger Deutsche sind. Und dann bin ich mit meinem alten Auto über den Brenner getuckert und nach Italien gefahren, ohne ein einziges Wort Italienisch zu sprechen, lacht sie und schüttelt den Kopf. Die ersten Monate sind eine Qual. Obwohl sie sich gleich für Italien erwärmt und von der Schönheit der Landschaft und Städte begeistert ist, hat sie es schwer ohne Sprachkenntnisse. Im Januar, Katharina glaubt kaum noch daran, dass sich der Studienaufenthalt zum Guten wenden wird, begegnet sie bei einem Abendessen mit gemeinsamen Freunden Marco. Er hat den ganzen Abend Gitarre gespielt. Ich war hin und weg. Katharina fängt Feuer. Plötzlich öffnet sich ihr Herz der italienischen Sprache und natürlich diesem Mann, der so leidenschaftlich Gitarre spielen kann. Der freudlose Aufenthalt in der alten Universitätsstadt verwandelt sich plötzlich in ein einziges Abenteuer und legt den Grundstein für ihr weiteres Leben. Auch Marco spürt, dass etwas Außergewöhnliches mit ihm passiert. Für die meisten Italiener sind Deutsche merkwürdige Touristen mit weißen Strümpfen, Sandalen und einer harten, nach Kommandos klingenden Sprache. Diese schöne Fremde, die verzückt ist von seiner Musik, die passt so gar nicht in sein Bild. Das Glück der beiden ist zunächst nur von kurzer Dauer, denn Katharinas Pflichtbewusstsein lässt sie nach Ende ihrer Erasmus-Zeit wieder zurück nach Deutschland gehen. Sie möchte ihr Studium beenden. Marco, der 4 Jahre älter ist, hat sein Studium bereits abgeschlossen und tritt seinen ersten Job an. Eine Zeit des Pendelns beginnt. Über 7 Jahre zieht sich die Fernbeziehung hin. Katharina schließt ihr 2. juristisches Staatsexamen ab, dann sind Entscheidungen gefragt. Zusammenleben, ja oder nein? Wenn ja, wo? Sie denkt pragmatisch. Er hatte ein Einkommen und eine Wohnung. Als Frau passt man sich da vielleicht auch eher an oder setzt die Prioritäten anders. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Beruflich verwirklichen kann ich mich in Deutschland auch in 1 Jahr noch, wenn es nicht klappt. Dass man sich seinen Platz in der Gesellschaft erkämpfen muss, notfalls im Sitzstreik unter einem aufgespannten Schirm, das weiß sie. Die Möglichkeit des Scheiterns schreckt sie nicht ab. Vielleicht gibt ihre ostdeutsche Vergangenheit ja auch den entscheidenden Anstoß. Frauen im Osten mussten ihren Mann stehen. Die Frau musste mehr arbeiten, mehr leisten, mehr verzichten als der Mann. Das gehörte zum guten Ton. Sie ist nicht vordergründig auf ihre Karriere fixiert. Ich nehme mich selbst nicht so wichtig, sagt sie an anderer Stelle. Es gibt andere Bereiche im Leben, die ihr mehr bedeuten. Familie, Gesundheit, Kinder. Die berufliche Verwirklichung liege ihr am Herzen, aber sie weiß, dass sie nicht alles auf einmal haben kann. Unsere Generation wird bis 70 arbeiten. Da bleibt für die berufliche Verwirklichung noch Zeit, sagt sie. Und denkt dabei vielleicht auch an ihren Vater, der in der DDR zunächst nicht studieren durfte und viele Jahre als Pfleger arbeitete, bevor er Arzt werden konnte. Als Katharina nach Padua zieht, nimmt sie berufliche Abstriche in Kauf. Dass sie mit einem deutschen Jurastudium südlich des Brenners keinen Eindruck schinden kann, ist ihr klar. Zunächst will sie arbeiten, um Geld zu verdienen und finanziell unabhängig zu sein. Das war mir wirklich wichtig, dass ich dieses Grundeinkommen habe und nicht abhängig bin. Nach 1/2 Jahr in Padua hält Marco um ihre Hand an. Ich muss gestehen, dass sein Antrag mich überrumpelt hat, sagt sie im Nachhinein. Die Situation zwingt sie, sich nicht nur für ihn, sondern für ein Leben in Italien zu entscheiden. Will ich hier wirklich leben, arbeiten und Kinder kriegen? Traue ich mir das zu? Fragt sie sich damals. Caso mai, sagen die Italiener gerne, vielleicht. Aber in diesem Punkt ist Verbindlichkeit gefragt. Ja oder nein? Katharina weiß es nicht. Marco nimmt ihr den Ring wieder vom Finger. Er will ihr Zeit geben. Es folgt eine Nacht, die Katharina ihr Leben lang nicht vergessen wird. Sie möchte nicht, dass Marco sich von ihr zurückgewiesen fühlt und hat gleichzeitig Zweifel, ob sie ein Leben in Italien meistern wird. Ihr fester Glaube daran, dass die Dinge sich zum Guten wenden, wenn man ihnen eine Chance gibt, lässt sie eine Entscheidung treffen. Lieber mache ich alles wieder rückgängig, als dass er denkt, ich möchte ihn nicht. Perfekt gibt es sowieso nicht. Und wenn, dann nur für einen kurzen Augenblick. 10 glückliche Ehejahre später ist das Leben der Lorenz Marcis ziemlich nah dran an der Perfektion. Ich bin hier zu Hause, sagt Katharina mit Bestimmtheit. Wenn ich morgen sterben sollte, dann möchte ich hier begraben werden. Sicher würde sie sich wünschen, dass ihre Kinder sich später in Deutschland ausbilden lassen, aber forcieren würde sie es nicht. Sie merkt, wie schwer es ist, in der wenigen Zeit, die ihr als Berufstätige mit den Kindern bleibt, die deutsche Sprache an sie weiterzugeben. Luca und Emilie sind durch den Kindergarten vor allem im Italienischen beheimatet und antworten ihr meist auf Italienisch. Die kleinen Übel nimmt Katharina gerne in Kauf. Dass ihre Kinder zwar Deutsch verstehen, aber im Moment nur wenig sprechen, dass sie als Ausländerin Behördenkämpfe auszufechten hat und nicht dieselben Karrierechancen wie eine Italienerin, dass ihre Familie so weit weg ist. Aber wenn sie dann in ihrer Wohnung sitzt, neben sich ein Glas Wein aus der Region, dazu ein deftiges Stückchen Parmesan und ihre bezaubernden Kinder, deren melodisches Italienisch sie liebt, dann ist sie ihrer Vorstellung von der Verwirklichung ihrer Träume sehr nah. Wenn Marco dann auf seiner Gitarre spielt und herzzerreißende italienische Lieder für sie singt, dann ist ihr Glück perfekt. Für diesen Moment. Aber es sind genau diese Augenblicke, auf die es ankommt im Leben. Als ich mich am späten Abend von den Lorenz Marcis verabschiede und über die alte backsteinerne Brücke in Richtung Altstadt laufe, überkommt auch mich ein Gefühl von großem Glück, in einer Zeit zu leben, in der es den Menschen zusteht, sich frei in alle Himmelsrichtungen bewegen zu können und Wachtürme wie jener, der jetzt über mir in den Himmel ragt, Relikte aus der Vergangenheit sind. Noch, Die Zäune an den EU-Außengrenzen, vor denen so viele Menschen in der Hoffnung auf Frieden, Freiheit und Wohlstand ihr Leben lassen. Und die eisige Atmosphäre zwischen den Brexit-Verhandlungspartnern machen deutlich, dass im Europa des Jahres 2017 sichtbare und unsichtbare Barrieren entstehen, die wir meinten, längst überwunden zu haben. Das waren jetzt Ausschnitte aus dieser Familie. Ich würde dann noch ein Europakind vorlesen. Also ich habe versucht, verschiedene Generationen zu finden von Kindern, die halt in diese Familien hineingeboren worden sind und mit Eltern unterschiedlicher Nationen aufgewachsen sind und sie darüber reden zu lassen, wie es für sie war. War es eine positive Erfahrung oder nicht? Wie sehen Sie Ihre Identität? Haben Sie vielleicht ein Land, mit dem Sie sich mehr identifizieren? Oder fühlen Sie sich in jedem Land zu Hause? Und da werde ich jetzt mal die Geschichte von Rebecca vorlesen, Rebecca Meletiadis, deren Vater Grieche ist und die Mutter ist Deutsche. Sie ist 28 Jahre alt und lebt jetzt in Belgien, ist Flötenlehrerin und Musikpädagogin. Mit nur einem Land wäre ich niemals ich. Rebecca Meletiadis ist Flötistin und Musikpädagogin. Sie lebt in Löwen in Belgien. Sie ist eine der ersten Suzuki-Querflötenlehrerinnen in Belgien. Ihre deutsche Mutter und ihr griechischer Vater lernten sich in den 80er Jahren in Herford kennen, wo sich ihr Vater, ein Arzt, zum Internisten ausbilden ließ. Auf Drängen der Mutter, einer leidenschaftlichen Griechenland-Liebhaberin, zog die Familie Anfang der 90er Jahre nach Kavala in Nordgriechenland, wo Rebecca mit ihrer älteren Schwester und ihrem jüngeren Bruder aufwuchs. Ihre Geschwister leben heute in Köln und Prag. Rebecca spricht fließend Deutsch, Griechisch, Englisch, Portugiesisch, Niederländisch und Französisch. Spanisch und Italienisch versteht sie, Arabisch lernt sie zurzeit. Ich bin im Schwarzwald geboren und war 4 Jahre alt, als wir nach Griechenland gezogen sind. Meine Geschwister und ich sind am Anfang sehr aufgefallen. Wir waren die einzigen blonden Kinder im Ort und konnten nur wenig Griechisch. Die Griechen sprechen das rollende R. Das konnten wir zunächst nicht und deshalb hörte man bei jedem Satz, dass wir Ausländer sind. Ich erinnere mich auch noch an eine sehr dramatische Geschichte, die mit unserem deutschen Hintergrund zu tun hatte. Meine Schwester wurde einmal auf dem Nachhauseweg von Nachbarskindern verprügelt. In ihrer Klasse hatten sie gerade über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Zu der Zeit wurde Geschichte in Griechenland nicht neutral unterrichtet. Die Deutschen galten als die schlechten Menschen und das hat meine Schwester dann zu spüren bekommen. Mein Vater ist noch am selben Tag in die Schule gegangen, um den Vorfall zu melden. Danach hatten wir nie wieder derartige Probleme, aber die Episode hat uns doch gezeigt, wie man in griechischen Familien über Deutsche denkt. Es war eine frühe Lektion in Sachen Toleranz, kann man sagen, denn unsere Mutter hat uns damals erklärt, dass Kinder zumeist das wiedergeben, was sie zu Hause aufschnappen, aber es vielleicht selber nicht so meinen. Und dass wir als Deutschgriechen etwas anders sind als Vollgriechen, wobei wir uns nie halb gefühlt haben, sondern voll, also voll deutsch und voll griechisch, 200% sozusagen. Aber dass jeder irgendwo vielleicht Besonderheiten hat, die man tolerieren muss. Meine Schwester wurde später Klassensprecherin und die anderen Schüler hatten großen Respekt vor ihr. In der Nachbarschaft waren wir extrem beliebt, weil wir Dinge im Garten hatten, die griechische Kinder nicht kannten. Eine Sandkiste zum Beispiel. Meistens waren alle Kinder bei uns und wir haben alle zusammen gespielt. Draußen zu sein war überhaupt ein ganz wesentlicher Faktor meines Aufwachsens. Ich habe im Freien gespielt, bis ich 17 Jahre alt wurde und nach Belgien gezogen bin. Wenn ich jetzt für eine Woche nach Hause komme, tanke ich für ein ganzes Jahr Energie. Die Natur in Griechenland ist so reichhaltig und schön. Wir wohnten nur 30 Meter vom Meer entfernt. Ich liebe das Meer, da fühle ich mich zu Hause. In Belgien gibt es so viel Beton und Straßen. Meine Wohnung hier gleicht einem Dschungel, überall stehen Pflanzen. Trotzdem vermisse ich die griechische Natur. Aber wenn ich zu lange in Griechenland bin, dann vermisse ich meine Arbeit in Belgien. Die Kinder, die ich unterrichte, die Kollegen, mit denen ich gemeinsam musiziere und die Musik insgesamt. In Brüssel kommen so viele kulturelle Einflüsse zusammen. Da begegnet man Musikern und Musik aus der ganzen Welt. Deshalb fühle ich mich hier sehr wohl. Als ich mit 17 als Studentin herkam, habe ich mich sehr griechisch gefühlt. In der Schule habe ich gelernt, dass man nachfragen oder widersprechen und im Gespräch mit Lehrern kritisch sein darf. In Belgien hat mir diese Einstellung sehr viele Probleme bereitet. Nach dem Warum zu fragen und die Dinge nicht einfach so zu akzeptieren, ist hier an der Uni nicht erwünscht. Andererseits hat Belgien mich gelehrt, dass Griechenland nicht das Paradies ist, für das ich es immer gehalten habe. Ich fing an, mich in Griechenland über Dinge zu ärgern, die in Belgien gut geregelt sind. Zum Beispiel darüber, dass man in Griechenland auf Ämtern keine Nummern zieht, sondern die Leute sich streiten, wer zuerst da war. Oder dass man in Griechenland lange Zeit keinen Müll getrennt hat und die Leute ihren Abfall einfach oft aus dem Auto schmeißen. Wenn die Müllabfuhr streikt, dann bleibt der Müll auch mal wochenlang liegen. In Belgien kam meine deutsche Seite auch wieder etwas stärker zum Vorschein. Das lag auch daran, dass ich anfing, an der deutschen Schule zu unterrichten. Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, sage ich immer Griechenland. Aber meistens füge ich hinzu, dass ich Halbdeutsche bin. Das ist mir schon wichtig. Die unterschiedlichen Kulturen meiner Eltern haben mich geprägt. Meine Mutter ist ein freier Geist. Sie kann sich anpassen, aber bleibt ihren Prinzipien treu. Ich fand immer, dass wir besser erzogen waren als die griechischen Kinder. Wie man sich am Tisch benimmt oder dass es nicht gesund ist, so viel Cola zu trinken, war uns klar, vielen anderen eher nicht. Griechische Kinder haben immer alles bekommen, was sie wollten und waren ziemlich verwöhnt. Wir mussten für unser Taschengeld immer kleine Arbeiten verrichten, die Unmengen schwarzer Socken meines Vaters sortieren, Teller abwaschen und solche Sachen. Als wir Teenager waren, konnte meine Mutter auch sehr streng sein. Sie hat uns auch mal Strafen aufgebrummt, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht richtig erledigten oder unsere Hobbys vernachlässigt haben. Mein Vater war da flexibler. Über meinen Vater hatten wir Kontakt zu seiner großen griechischen Familie. Das war klasse. Die wichtigsten griechischen Feste haben wir zusammen gefeiert. Vor allem Ostern ist mir in Erinnerung geblieben. Da kamen immer rund 30 Leute zusammen, die ich gar nicht alle kannte, aber wir hatten alle denselben Nachnamen. Wir haben nach alter Tradition ein Lamm am Spieß gedreht, gesungen und getanzt. Wir haben den griechischen Verwandten aber auch deutsche Ostern beigebracht, Ostereier suchen. Das kam immer gut an und wir hatten viel Spaß dabei. Auch Weihnachten war bei uns deutsch. Ich würde gerne wieder in Griechenland leben, aber ich befürchte, dass es mir zu klein ist. Durch mein binationales Aufwachsen bin ich neugierig geworden auf andere Kulturen. Ich habe jetzt schon fast jedes europäische Land bereist und sehr, sehr viel Zeit und Energie in andere Kulturen investiert. Manchmal kommt Europa mir schon fast zu klein vor. Im Moment zieht es mich nach Lateinamerika. Vielleicht nicht zum Leben, aber ich habe die Musik schon immer gemocht. Selbst als Kind. Ich glaube, man kann einen Menschen erst richtig verstehen, wenn man ihn in seiner Muttersprache sprechen hört. Als ich ein einjähriges Masterprogramm in Portugal gemacht habe, hatte ich das Gefühl, die Portugiesen nicht wirklich zu verstehen, obwohl ich Englisch mit ihnen sprechen konnte. Ich habe dann Portugiesisch gelernt und hatte danach einen ganz anderen Zugang zu Land und Leuten. Es ging viel tiefer. Ich glaube, die Art, wie ich aufgewachsen bin, hat mich sehr flexibel gemacht. Ich kann mich gut anpassen an andere Umstände und komme eigentlich überall zurecht. Im Anschluss an Portugal war ich 6 Wochen in Indien. Da habe ich mich auch wohlgefühlt. Ich habe großen Respekt vor anderen Kulturen. Wichtig ist für mich eine gewisse Tiefe, die man nur über eine gemeinsame Sprache erreichen kann. Ich fühle mich sehr stark durch meinen deutsch-griechischen Hintergrund. Mein gesamter Charakter, meine Persönlichkeit resultieren daraus. Mit nur einem Land wäre ich niemals ich. Ich fühle mich lucky. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Das war Rebecca. Es sind unterschiedliche Geschichten auch von einem Deutsch-Schweden, der in Hamburg aufgewachsen ist, und eine Deutsch-Polin, die zum Teil in Berlin gelebt hat und dann in Warschau aufgewachsen ist, die jetzt gerade Abitur gemacht hat. Und die Geschichte ist eigentlich interessant, weil sie große Anfeindungen erlebt hat als Kind in der Grundschule aufgrund der Nationalität ihres Vaters, also weil ihr Vater eben Deutscher ist, wurde sie gemobbt und hatte große Probleme. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass es vielleicht einige Länder gibt, wo diese Selbstverständlichkeit der Durchmischung und der anderen Kulturen noch nicht wirklich angekommen ist. Und dann wiederum gibt es Länder, und Brüssel gehört natürlich als Hauptstadt, also Länder und Städte, und Brüssel gehört als Hauptstadt der EU natürlich ganz vorne mit dazu, wo es andersrum ist eigentlich, wo es schon fast unnormal ist, wenn jemand nicht so einen Hintergrund hat und es selbstverständlich ist, dass die Leute mehrere Sprachen sprechen und ja, aus irgendwelchen verschiedenen Ländern sich zusammensetzen. Und das ist für mich so ein bisschen auch ein Ausblick, dieses Brüssel und wie die Menschen da leben. Deshalb würde ich jetzt gerne diese Brüsseler Geschichte noch einmal auszugsweise vorlesen. In der Zukunft zu Hause. Brüssel, Belgien, März 2017. In der öffentlichen Wahrnehmung ist Brüssel zweierlei. Die belgische Hauptstadt und die EU. Brüssel, in Anführungszeichen, ist das Synonym für die EU und muss für all das herhalten, was schiefläuft in Europa. Finanz-, Euro-, Flüchtlings-, Griechenland-Krise oder Jugendarbeitslosigkeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei steht Brüssel für weitaus mehr. Es ist die einzige Metropole Europas, in der keine ethnische Bevölkerungsgruppe dominiert. Jeder Zugezogene kommt von irgendwo anders her. Belgier selbst machen nur einen Bruchteil der Brüsseler Bevölkerung aus. Aber genau das macht die Stadt im Kontext dieser europäischen Familienbetrachtung so interessant. Zeigt sie uns einen Weg in die Zukunft? Bewegen wir uns auf ein Europa der Vielfalt zu, in dem Herkunft und nationale Bezüge immer weniger eine Rolle spielen? Ich suche nach einer Antwort bei den deutsch-niederländischen Schenks, die mit ihren 4 Kindern in einem belebten Stadtviertel unweit der EU-Institutionen wohnen. Sowohl die Niederländerin Martine Fauwels, 46, als auch der Deutsche Peter Schenk, 49, sind Beamte bei der EU-Kommission. Genau die Leute, die im Rest der EU verschrien sind für ihre vermeintlich hohen Gehälter, ihre Realitätsferne und die Durchsetzung von Verordnungen, die viele Europäer für überflüssig halten. Wer diese Menschen wirklich sind, wo sie herkommen und was Europa für sie bedeutet, will keiner so genau wissen. Leichter ist es, Vorurteile zu bemühen, wenn es darum geht, die EU und ihre Angestellten zu beurteilen. Wenn sie außerhalb von Brüssel unterwegs sind, haben EU-Beamte oft das Gefühl, sich besonders gut benehmen und verteidigen zu müssen. Wofür eigentlich? Gerade von ihnen lässt sich viel lernen. Europäisch denken zum Beispiel. Als Schülerin an der niederländischen Sektion der Europaschule Woluwe in Brüssel nimmt Martine Fauwels ihre deutschen Mitschüler auf dem Schulhof als brave Birkenstockträger wahr, die noch dazu aus dem großen Nachbarland kommen, auf das die Niederländer zu der Zeit nicht besonders gut zu sprechen sind. Also Martine ist mit ihren niederländischen Eltern in Brüssel aufgewachsen. Es sind Gefühle, die aus dem Zweiten Weltkrieg herrühren. Heute lacht sie, wenn sie sich an ihre Vorurteile von einst erinnert. Sie guckt zu ihrem Mann Peter Schenk, einem Deutschen, der am Kopfende des langen Familientisches sitzt. Ein Blick unter den Tisch bestätigt, Birkenstock-Sandalen hat er nicht an. Selbst wenn. Die Zeiten, in denen Martine sich über kulturelle Eigenarten Gedanken macht, liegen weit zurück. Als Martine die Europaschule in Woluwe besucht, besteht die EU aus den Gründerstaaten Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich, Italien und Luxemburg, aus Dänemark, Großbritannien und Irland, die 1973 hinzukamen. Griechenland, das 81 beitrat, Portugal und Spanien, die Mitte der 80er Jahre Mitglieder wurden. Das war's. Mit Kindern all dieser Nationen teilt Martine in Brüssel ihren Schulhof. Aufgabe der Europaschulen, die immer da zu finden sind, wo es EU-Institutionen gibt, ist es, den Kindern der EU-Bediensteten eine Schullaufbahn in ihrer Muttersprache zu garantieren, damit sie bei der Bewerbung für einen Ausbildungs- oder Studienplatz in ihrem Herkunftsland keine Nachteile aufgrund des Dienstortes ihrer Eltern erfahren. So einfach ist die Welt, als Martine 1976 eingeschult wird. Es gibt kaum Kinder, die Eltern aus unterschiedlichen EU-Ländern haben. Als Niederländerin geht sie in die niederländische Sektion, teilt zwar Schulgelände und manche Lehrer mit deutschen, französischen, italienischen und so weiter Kindern, aber im Großen und Ganzen bleiben die Gruppen unter sich. Zum niederländischen Nationalfeiertag kleiden die Jungs und Mädchen sich in Orange. Wir fühlten uns sehr niederländisch, sagt sie im Rückblick. Ja, ich muss sagen, es gab mehr Nationalbewusstsein, als man von einer Europaschule erwarten würde. Bei den Fußballspielen ging es immer besonders zur Sache. Zwar werden wir in einigen Fächern, zum Beispiel in Geografie, Geschichte und Sport, die Schüler verschiedener Sektionen gemeinsam unterrichtet und es entstehen auch Freundschaften, internationale Freundschaften. Auch Martine hat einige Freunde, die Deutsche sind, aber die Vermischung hält sich in Grenzen. Gut 35 Jahre ist das jetzt her. Inzwischen hat Martine viel gelernt. Vorurteile sind gegenstandslos geworden und die Nationalität ist nebensächlich. Ob jemand aus Deutschland, Dänemark oder Bulgarien kommt, ist für Martin und Peter belanglos. Ebenso offen stehen sie der Schulsprache ihrer Kinder gegenüber. Für mich war bei der Einschulung unserer ältesten Tochter nicht wichtig, ob sie in die niederländische oder deutsche Sektion geht, erklärt Martin. Und Peter stimmt ihr zu. Kinder von in Brüssel lebenden Paaren aus EU-Gründerstaaten, wie die von Martin und Peter, lassen sich nicht mehr in Kategorien unterteilen. Die Kinder, deren Eltern aus demselben Land kommen, stellen die Minderheit dar, sagt Peter. Und er muss es wissen. Mit 4 Sprösslingen zwischen 5 und 10 Jahren an 2 Europaschulen, in deutschen und niederländischen Sektionen und im französischsprachigen EU-Kommissionskindergarten haben die Schenks einen guten Überblick über die Lage. Etwas Entscheidendes ist passiert, seit Martin 1989 ihr Abitur absolvierte. Es ist nicht allein die Anzahl an Schülern aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, deren Sektionen noch im Aufbau sind und die andere in anderen Sprachzügen mitmischen, die für diese Entwicklung verantwortlich sind. Das Herkunftsland, wenn überhaupt zu ermitteln, spielt in den Köpfen der EU-Mitarbeiter, deren Kinder die Schule besuchen, eine immer geringere Rolle. Ob ihre Kinder in der deutschen, französischen oder niederländischen Sektion unterrichtet werden, scheint nicht von Belang. Die meisten Eltern gehen davon aus, dass diese Sprachen ganz selbstverständlich gelernt werden. Das Gefühl, einer bestimmten Nationalität anzugehören, ist für die Kinder dieser Generation anders als für die in den 80er Jahren von geringer Bedeutung. Im Hause Schenk mischen sich die Sprachen im Alltag. Jeder Elternteil kommuniziert mit den Kindern in seiner Muttersprache. Martin und Peter untereinander auf Niederländisch, das Au-pair steuert Französisch bei und wenn Besuch kommt, wird auch mal auf Englisch umgeschaltet. Sprache und nationale Kultur, sagt Martin, die sich fließend in 4 Sprachen unterhalten kann, die sind für mich nicht so wichtig. Für mich zählen vor allem menschliche Werte. Als Martin ihr Abitur in der Tasche hat, geht sie zum Studium nach Leiden in die Niederlande. Da mache ich jetzt mal so einen kleinen Sprung. Also sie geht nach Holland und studiert da, weil sie sich sehr holländisch fühlt und merkt dort aber, dass sie sich eigentlich gar nicht so wohl fühlt und dass ihr irgendwas fehlt. Sie weiß nicht was, aber irgendwas stimmt nicht in Leiden. Und dann erfährt sie durch Zufall von einem Studienprogramm am College of Europe. Das ist in Brügge in Belgien und das findet sie ganz spannend und bewirbt sich da und wird angenommen und geht dann da noch hin zum Studium. Und da hat sie dann plötzlich die Erleuchtung. Als ich in Brügge war, wusste ich endlich, was mir all die Jahre in Leiden gefehlt hat. Das Miteinander mit anderen Nationen, berichtet Martin. Im internationalen Umfeld begegnet man sich vorurteilsfrei auf Augenhöhe. Die nationalen Parameter zählen nicht mehr. In Brügge hatte ich eine Freundin aus Spanien, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Ein anderer Spanier versuchte, seine Landsmännin bei mir schlecht zu machen. Sie komme vom Lande, das höre man an ihrem Dialekt. In dem Moment wird Martin bewusst, dass sie ihre Umgebung nicht an nationalen Parametern misst, sondern den Leuten einfach nur als Menschen begegnet. Für mich zählen globale Werte wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, Humor und Ehrlichkeit, sagt sie. Nicht, wo jemand aufgewachsen ist oder ob er einen Dialekt spricht. Auch Peter studiert an diesem College of Europe, aber die beiden lernen sich dann erst später in Brüssel kennen. Haben Sie die richtige Wahl getroffen? Für ihre persönliche Familiengeschichte muss die Frage bejaht werden. Ohne den Wunsch, für die EU zu arbeiten, gäbe es die Schenks nicht. Martin und Peter sitzen an ihrem langen Esstisch, an dem für viele Hungrige Platz ist. Über die gemusterte Wachstuchdecke rollt ein zerbeulter Hockeyball, den der jüngste Sprössling der Familie dort liegen gelassen hat, bevor er seinen Schwestern ins Spielzimmer gefolgt ist. Man hört das Klappern von Spielzeug und niederländisch sprechende Kinderstimmen aus der oberen Etage. Wäre die Stimmung an einem anderen Ort ähnlich gelassen? Könnten die Kinder die verschiedenen Sprachen mit vergleichbarer Leichtigkeit lernen und im täglichen Gebrauch anwenden? Martin und Peter fällt kein anderer Ort ein. Für gemischte Paare ist es hier sehr bequem, sagt sie. Viele haben ähnliche Geschichten und die meisten von uns sind in der einen oder anderen Form gemischt. Für Kommissionsbeamte wirkt es aber manchmal wie ein kleines Dorf. Manche nennen es eine Blase. Die Kinder haben zwar Kontakt zu fast allen europäischen Nationalitäten, aber zu anderen eben weniger. Im globalen Vergleich sind wir Europäer ja eine ziemlich homogene Gruppe. Aber was ist mit dem ganzen Rest? Fragt sie. Es gäbe Schulen in Brüssel, die mit Kindern afrikanischen, amerikanischen, asiatischen Ursprungs weitaus internationaler sein als die Europaschulen. Die Unterschiede zwischen den Europäern, man merkt es, sind für Martin nicht der Rede wert. Für sie ist auch nicht entscheidend, wer ihren Kindern im Dezember die Geschenke überbringt, Sinterklaas oder der Weihnachtsmann. Nationale Kultur werde im Kontext der Menschheitsgeschichte überbewertet, sagt sie. Bei ihrer Arbeit in der Kommission, wo jedes Team aus einem Bund Nationalitäten gemischt besteht, bekommen Martin und Peter täglich die unterschiedlichen Arbeitsweisen ihrer Kollegen aus den 28 Mitgliedstaaten zu spüren. Die EU-Kommission bietet Fortbildungen an, in denen sie ihre Mitarbeiter über verschiedene Arten der Kommunikation aufklärt, die in den jeweiligen Ländern gängig sind. Wenn ein Deutscher sagt, wir treffen uns um 15 Uhr, dann meint er das auch so. Zwar ließen sich nicht alle über einen Kamm scheren, aber gewisse Stereotypen würden sich manchmal bestätigt finden. Die Südeuropäer setzten oft auf mehr Kreativität und Improvisation. Die Nordlichter legen mehr Wert auf Disziplin und Ordnung, formuliert Martinez diplomatisch. Auch ob Treffen pünktlich beginnen und enden, Fristen eingehalten würden, hänge oft von der Nationalität des jeweils Zuständigen ab. Dabei muss man sagen, dass wir enorm voneinander profitieren, sagt Peter. Die Kollegen tragen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven wirklich zu komplexen Problemlösungen bei. Ohne diese Vielfalt wäre es gar nicht möglich, den Anforderungen, die die Kommission an ihre Mitarbeiter stellt, gerecht zu werden. Schließlich haben die Bediensteten den Auftrag, gesamteuropäisch zu denken und die Probleme auf eine Art und Weise zu lösen, die im Interesse aller Mitgliedstaaten ist. Es sei schade, dass die Errungenschaften der EU so wenig bekannt sind, bedauert Martin. Erst kürzlich habe sie sich mit einer Frau ausgetauscht, die von der Werbung für die Firma schwärmte, für die sie arbeitet. Ich arbeite für Europa, habe Martin geantwortet. Dafür gibt es leider keine Werbung. Dabei sei so viel auf Brüssel zurückzuführen. Neben Frieden auch tägliche spürbare Errungenschaften wie niedrige Tarife beim Roaming, grenzüberschreitende Gemeinschaftsprojekte oder der Austausch von 9 Millionen Studenten. Wichtige Sachen, aber keiner weiß, dass sie von uns kommen. Das Bild von Brüssel als handlungsunfähigem Bürokratiemonster dominiert die öffentliche Wahrnehmung. Aber es scheint, als würde die EU-Kommission aus ihrer defensiven Haltung erwachen. Mit seinem im März veröffentlichten 5 möglichen Zukunftsszenarien für die EU spielt Kommissionschef Juncker den Ball der Verantwortung zurück in die EU-Hauptstädte. Gleichzeitig rüttelt der Brexit die Europäer wach. Peter glaubt, dass die EU sich stärker auf die großen Probleme konzentrieren muss, bei denen es jedem einleuchtet, dass sie gemeinsam besser gelöst werden könnten, wie zum Beispiel die Sicherheit, die Flüchtlingsfrage oder den Umweltschutz. Martin wünscht sich eine stärkere Kompromissbereitschaft der Regierungschefs. Wer Teil eines Projekts sein möchte, müsse Einsatz zeigen und Bereitschaft dazu. Abstriche machen. Es ist das, was ich meinen Kindern jeden Tag aufs Neue sage. Ihr müsst Kompromisse eingehen, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Der Vergleich passt. Die EU als internationale Großfamilie. Letztlich sind die europäischen Staaten wie Geschwister miteinander groß geworden. Brüssel übernimmt die Funktion der Eltern, die dafür sorgen, dass ihre Sprösslinge sich in Freiheit, Frieden und materiell abgesichert entfalten können. Für ihre eigene Familie gibt Martin zu: Wir haben auch so manche Krise durchzustehen, wenn alle 4 Kinder sich in der Wolle haben. So richtig weiß ich immer noch nicht, wie ich in so einer Auseinandersetzung vermitteln soll. Inwieweit soll man sich da einmischen? Kann man den Kindern zutrauen, ihre Streitigkeiten selber zu lösen? Es sind diese ganz alltäglichen Probleme, die die Familie Schenk mit der EU gemeinsam hat. Meinungsverschiedenheiten klären, Kompromisse finden, die Älteren dazu anleiten, mehr Verständnis aufzubringen und den Jüngeren ein Vorbild zu sein. So wie Sophie, Laura, Anne und Markus Schenk hat auch jedes EU-Land seine eigenen Erwartungen und Vorstellungen. Können sie alle erfüllt werden? Vielleicht wäre das gar nicht nötig, wenn man sich im Verbund auf die großen Probleme konzentriert und die kleinen auf Länderebene angeht. Genauso wie Martin und Peter bemüht sind, möglichst wenig bei ihren Kindern einzugreifen und nur da Regeln einzuführen, wo wirklich welche vonnöten sind. Der Vorteil der Schenks ist, dass sie multilingual und kulturell aufgewachsen sind und gelernt haben, zu differenzieren und andere Standpunkte einzunehmen. Sie sind permanent von anderen Sprachen und Perspektiven umgeben. Die Idealisierung der eigenen Nationalität, die Martin und Peter als Heranwachsende im Ausland gespürt haben, ist unter den bunt gemischten Europafamilien in Brüssel kaum noch zu finden. Ist das die Zukunft?
Ein gemeinsames Miteinander auf Basis derselben Werte und unter Berücksichtigung unserer kulturellen Unterschiede? Denn die prägen auch das Zuhause der Schenks. Martins freie, offene Art und Peters Faible für die Tradition. Ohne diese Vielfalt an unterschiedlichen Einstellungen und Denkansätzen würde es schnell langweilig. Es sind die vielen Unterschiede im Kleinen und die auf den gemeinsamen Werten basierenden Übereinstimmungen im Großen, die die deutsch-niederländische Familie Schenk und auch die EU ausmachen. Bei Martin und Peter kann man sehen, wie das geht, europäisch leben und denken. Sie beurteilen andere Menschen nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach ihren Gedanken oder ihren charakterlichen Eigenschaften. So wird ein Leben in Vielfalt ohne Diskriminierung möglich. Das Gefühl, europäische Vielfalt zu vermissen, das Martin in Leiden überkam und das sie zunächst nicht deuten konnte, wie stark würde es erst ihre mehrsprachigen Kinder treffen, wenn sie in eine Umgebung kommen, die nicht so international ist. Es ist doch eigentlich die beste Voraussetzung für die Zukunft der EU, zu wissen, dass man erst komplett ist, wenn die anderen auch dabei sind.